Wenn du Aktien in deinem Portfolio hast, dann habe ich heute ganz was Besonderes für dich. Es geht diesmal nicht um ETFs, es geht um den Levermann-Score. Und ich habe mir Susan Levermann eingeladen, die Erfinderin dieses Scores. Und wir klären mal im Detail, wie der funktioniert und wie du den für dein Portfolio und für deine Aktien einsetzen kannst. Und wenn dich das Thema interessiert, dann solltest du auf jeden Fall jetzt dranbleiben. Viel Spaß. So, bevor es jetzt aber in unser Gespräch geht, nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Der neue Extra ETF Portfolio Tracker ist da, das perfekte Tool für alle, die ihr Vermögen nicht nur beobachten, sondern wirklich verstehen möchten. Egal, ob du mehrere Depots bei verschiedenen Brokern hast, wissen willst, wie viel Apple, Microsoft oder Tesla wirklich in deinen ETFs stecken oder du herausfinden möchtest, ob du unbewusst Klumpenrisiken hast, der Portfolio Tracker zeigt es dir. Visuell, datenbasiert und natürlich vollkommen intuitiv. Mit unserer einzigartigen X-Ray-Funktion, dem detaillierten Performance-Analysen, dem Dividendenkalender und der automatischen Synchronisierung deiner Depots hast du alles im Blick und das ganz ohne Excel-Chaos. Am besten probierst du den Extra ETF Portfolio Manager direkt mal aus. Du kannst dich bei uns auf extraetf.com kostenlos anmelden und danach dein Vermögen wie ein Profi verwalten. Den Link und auch nochmal weitere Informationen zum Extra ETF Portfolio Tracker, den findest du natürlich wie immer in den Shownotes. So, jetzt wünsche ich dir aber ganz viel Spaß und interessante Informationen in unserem heutigen Talk.
So, super schön, dass du heute nach München gekommen bist. Du bist ja nicht direkt wegen mir gekommen, also auch, aber du bist auch wegen dem Börsentag am Samstag gekommen, der ja morgen stattfindet. Aber super, dass du gekommen bist, um mit mir heute über deinen Score zu sprechen. Und ich hatte das schon lange vor und jetzt bist du da. Super.
Na, danke für die Einladung. Was lange währt, wird endlich gut, oder wie heißt das?
Ja, genau so heißt es. Das Lustige ist, ich muss eine kleine Geschichte erzählen, ja, weil ich bin ja eher im ETF-Bereich aktiv. Mhm. Und im Aktienbereich ja nicht so sehr. Natürlich habe ich auch mit Aktien zu tun, aber jetzt nicht so der Experte. Ja?
Aus irgendwas bestehen die ETF, ja.
Ja, genau, richtig. Dann bin ich natürlich irgendwann mal auch über den Levermann-Score gestolpert und ich hatte immer im Kopf irgendeinen amerikanischen, keine Ahnung, Nobelpreisträger, ja, so ähnlich wie Sharpe Ratio, das war für mich immer der Levermann-Score. Und jetzt bist es du, als ich dich dann in Dresden sozusagen auf dem Börsentag kennengelernt habe.
Hast du gedacht, das ist ja noch besser als
ja, natürlich, klar, weil ich dich dann einladen kann und ich das ja, weil ich das Konzept so gut finde, dann habe ich gedacht, das ist perfekt, dann kann ich dich jetzt direkt fragen, wie das funktioniert und ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Vielleicht starten wir mal rein. Möchtest du dich kurz mal vorstellen?
Ja, sehr gerne. Also wie du gesagt hast, ich bin die Erfinderin und Namensgeberin der Levermann-Strategie und damit auch des Levermann-Scores. Ich habe lange Jahre für die DWS-Fonds gemanagt, europäische Fonds und deutsche Fonds. Und habe in der Zeit eben die Aufgabe gehabt, mit den Fonds die Benchmark zu schlagen, wie das jeder Fondsmanager hat. Das war keine leichte Aufgabe. Und da sind die Anfänge der Levermann-Strategie entstanden, weil ich mir halt ein Rüstzeug zulegen musste, um als sehr junge Fondsmanagerin diese Aufgabe in einem Aktienuniversum europäische Nebenwerte, das sind 3000 Aktien, das muss man irgendwie bewältigen und das muss man screenen und dann auch vergleichen. Und daraus ist entstanden. Und dann hat das wirklich sehr gut funktioniert. Also ich habe ja mehrere Preise gewonnen für die Fonds. Mhm. War dann Deutschlands beste Fondsmanagerin und dann habe ich gedacht, the sky is the limit und bin ausgestiegen und ja, dann habe ich viele andere Sachen gemacht.
Unter anderem ein Buch geschrieben. Ja, mit dem vollen Titel Entspannter Weg zum Reichtum.
Ja, genau, der Titel. Der Titel wurde ein bisschen bemängelt im Internet, ist vom Verlag festgelegt worden, hat aber sehr gut funktioniert. Das Buch hat sich 80.000 Mal verkauft. Das ist, glaube ich, für ein Finanzbuch nicht nur selten, sondern ja, ich sag mal, unerhört und hat ja auch den Finanzbuchpreis gewonnen. Und da in dem Buch ist die Levermann-Strategie beschrieben.
Das ist so ein bisschen wie der Gerd Kommer mit seinen ETF-Büchern. Bist du sozusagen die Susan für die Aktienscores.
Ja, ja danke. Ja. Und das aus Deutschland und nicht aus Amerika. Ne?
Ja, wirklich. Ja. Sag mal, weil ich dich jetzt, weil du es gerade so einen Nebensatz gesagt hast, es ist als Fondsmanager schwer, den Markt zu schlagen. Das ist ja so quasi die Kernessenz der ETF-Anleger, die sagen, es lohnt sich nicht, einen Manager zu bezahlen, weil die schaffen es eh nicht. Warum schafft man das eigentlich nicht? Also was ist da die Schwierigkeit dran?
Ja, das musst du als ETF-Vertreter natürlich sagen, ne?
Ja, aber du hast es ja quasi, du nein, musstest es ja sozusagen, also hast ja als Aufgabe gehabt. Ja.
Genau, also nein, es ist richtig, die Statistiken sind leider knallhart. 80% der Fonds schaffen die Benchmark nicht, vor allen Dingen über längere Zeiträume nicht. Das liegt zum einen natürlich auch daran, dass die Kostenstruktur eine andere ist. Also 2% Managementgebühr hört sich vielleicht nicht viel an, aber macht sich natürlich jedes Jahr dann entsprechend bemerkbar. Und das andere ist eben, es ist eben, Börse ist nicht wissenschaftlich begreifbar. Also sie hat wissenschaftliche Elemente und es gibt natürlich auch gewisse ökonomische Naturgesetze, aber dazwischen steht der Mensch. Und der Mensch macht eben lauter fröhliche Dinge, wenn der Tag lang ist. Und deswegen ist Börse halt ein bisschen wie Kunst und wie Sport. Und deswegen gibt es tatsächlich auch nur wenige, die das beherrschen, weil da auch sehr viel Charakterstärke gefordert ist. Und dann muss man sicherlich auch die Frage stellen, ob die Institutionen, die wir haben, einige Fondsmanager machen den Fonds ganz alleine, die sind quasi ihr eigener Herr, andere sind angestellt. Inwieweit tragen diese Strukturen dazu bei, dass es da Irrationalitäten gibt, die man nicht haben müsste?
Weil sozusagen die Organisation irgendwas vorgibt, was dann vielleicht gegen die Anlageentscheidung des Managers sozusagen sprechen würde.
Ja, oder weil einfach so Effekte stattfinden. Also sowas zum Beispiel, weil zu viel Freiheit ist auch nicht gut. Mhm. Ne? Also wenn der einzelne Fondsmanager zu viel Freiheit hat, bin ich natürlich als Anleger sehr darauf angewiesen, dass der auch einen guten Tag hat oder ein gutes Jahr. Insofern ist eine Sicherheit durch eine Institution auch wiederum gut. Aber sie kann eben auch eine Begrenzung sein und sie kann vielleicht auch wieder ihren eigenen Gruppendruck erzeugen. Mhm. Also wir hatten damals zu Zeiten des neuen Marktes zum Beispiel auch Kirchenanleger, die dann auf der Spitze aus Value-Fonds rausgegangen sind und unbedingt einen Technologiefonds kaufen mussten. Mhm. Und dann musste man als Fondsmanager quasi den Technologieanteil erhöhen, auch wenn man das nicht wollte. Und dann ist man eben schön runtergekarrt. Mhm.
Würdest du denn eigentlich sagen, dass es leichter ist, quasi Einzelaktien als Privatanleger zu investieren als Profi? Weil ich stelle mir vor, wenn man jetzt, sagen wir mal, man hat einen Milliardenfonds, irgendeine Zahl jetzt, dann musst du in vielleicht ein gutes Investment, aber was weiß ich, 100 Millionen investieren und dann funktioniert das vielleicht gar nicht mehr als Privatanleger, ob ich dann nur 10.000 Euro, 5.000 Euro investiere, passiert ja wahrscheinlich mit der Aktie an sich nichts. Ja?
Das ist ein super Punkt, ja. Also theoretisch bist du als Privatanleger natürlich flexibler. Ne? Die anderen fahren das große Kreuzfahrtschiff auf dem Ozean und du kommst, ich sag mal, in Anführungszeichen mit der Luftmatratze oder bist sogar nackt, da bist du natürlich viel beweglicher. Aber du bist eben auch viel mehr Risiken ausgesetzt. Also im Grunde genommen würde ich sagen, wenn du jetzt mal platt gesagt, wenn du ohne sowas wie die Lebemann-Strategie als Privatanleger in den Atlantik steigst, das ist einfach fahrlässig. Mhm. Es ist ein Haifischbecken und da brauchst du mindestens einen Sicherheitskäfig um dich herum. Und das muss so eine Disziplinierungsstrategie halt sein. Mhm. Und du musst dir auch bewusst sein, wer du bist und was du kannst. Du hast ja meistens noch einen anderen Job, du hast eine Familie, du willst nicht ständig traden. Und wir haben heute sehr hochvolatile Aktien, wo du grundsätzlich alles richtig machst, aber einfach zum falschen Zeitpunkt kaufst. Und dann sind das schon die 5% Jahresrendite, die du hättest machen können, weil du einfach am falschen Tag zum falschen Zeitpunkt gekauft hast.
Das heißt, der Lieberman-Score ist wie so ein Framework, wo man quasi Wertpapiere, Aktien klassifizieren kann und kategorisieren kann nach bestimmten Kriterien. Kannst du dir gleich erklären. Mhm. Und das gibt ihm dann einfach eine zusätzliche Orientierung, wenn man eine Einzelaktie auswählt. Also man weiß so ein bisschen, wo man steht oder wo die Aktie gerade steht, so ein bisschen.
Na, es ist eine knallharte Checkliste, ne? Eine knallharte Checkliste anhand dessen, was die Aktie in der Vergangenheit auf Basis verschiedener Kriterien abgeliefert hat. Also ein bisschen wie so ein Lehrer, der wirklich guckt und sagt, ja, lieber Schüler, du erzählst mir schöne Geschichten, aber was hast du eigentlich in den letzten 5 Jahren für Noten gehabt? Mhm. Und wenn die Noten bisher so schlecht waren, warum sollten jetzt plötzlich bessere kommen? Mhm. Also es ist eine knallharte Checkliste, die dadurch Sicherheit gibt. Ich sage ja manchmal auch, es ist ein bisschen wie so ein Aktien-TÜV. Mhm. Aber es ist mehr als ein Aktien-TÜV, weil es uns nicht nur vor technischem Versagen bewahrt, sondern auch vor menschlichem Versagen. Und das ist an der Börse ja leider meistens viel schlimmer. Ne?
Würde jetzt eine Aktie, oder mach mal, bevor ich die Frage stelle, vielleicht erklär mal kurz, was sind das für Kriterien? 13 Stück hast du, glaube ich, schon gesagt, ja? Mhm. Die haben ja auch eine Liste mal vorbereitet, da sieht man die auch mal. Vielleicht kannst du mal kurz so durchführen. Ja.
Ja, sehr gerne. Also, dass es 13 Kriterien sind, ist ein bisschen Zufall, aber ist natürlich auch eine schöne Zahl
eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Also die 13 Kriterien, daraus wird dann der Score erstellt sozusagen.
Richtig, genau. Also zu jedem Kriterium gibt es Schwellwerte, die eben entscheiden, ob es einen Minuspunkt gibt oder ob es Nullpunkte gibt für quasi gar nichts, also für so eine Mitte, oder ob es eben einen Pluspunkt gibt, also einen Punkt. Dann werden die Punkte gleichgewichtet aufaddiert. Im Moment ist das gleichgewichtet und ergeben dann den Lebemann-Score. So, da geht es dann einmal um das, was ja auch andere Investoren wie Warren Buffett und so weiter sagen, ist es wirklich ein gutes Unternehmen? Ich messe das. Die Lebermann-Strategie ist ja gebaut worden zu einer Zeit, wo noch nicht so viele Daten verfügbar waren und wo mir wichtig war, dass grundsätzlich jeder Privatanleger das für sich selber nachvollziehen kann. Mhm. Und dass diese Daten auch verfügbar sind. So, und da waren eben damals Daten wie zum Beispiel Margen, Eigenkapitalquote, Eigenkapitalrendite, an dem man so ein bisschen festmachen kann, ist das Unternehmen grundsätzlich, ne, durch eine Marge zum Beispiel vor schlechten Zeiten geschützt? Ist es durch eine hohe Eigenkapitalquote geschützt davor, dass Gläubiger Druck ausüben zu falschen Zeitpunkten etc.? Ne? Mhm. So, dann muss natürlich eine Aktie auch einen attraktiven Preis haben. Es nützt ja nichts, wenn alle Erwartungen schon im Kurs drin sind. Also das habe ich hier durch Kurs-Gewinn-Verhältnisse abgedeckt, einmal über längeren Zeitraum, einmal aktuell. Dann ist sehr wichtig, ob ein Überraschungspotenzial drin ist. Also eine Aktie steigt in der Regel nicht mehr groß weiter, wenn jeder davon weiß, wie es der Aktie sozusagen geht. Da ist Apple, was wir ja nachher nochmal besprechen, ein schönes Beispiel. Deswegen sind hier so Faktoren drin wie Analystenmeinungen als Kontraindikator oder was macht die Aktie am Tag der Quartalszahlen. Das ist wie so ein bisschen ein Scheinwerfer an dem Tag und dann sehe ich, wie ist wirklich so die Marktstimmung, steigt die Aktie oder nicht.
Muss man die, also werden die schon berechnet von Datenprovidern oder muss man die dann immer selber berechnen?
Also man kann zwei Wege gehen. Wie gesagt, mir war wichtig, dass das jeder auch selber machen kann, weil es auch mal eine gute Übung ist. Und da gibt es auch zum Beispiel von der Petra Wolf so ein Praxisbuch zur Lebermann-Strategie, die das nochmal detailliert erklärt. Man kann sich aber auch ein Abo holen beim Aktienguide zum Beispiel, die von mir lizenziert sind. Und dann kriegt man das automatisch. Ja, also da kann man zwei Wege gehen. Man sollte trotzdem mal ab und zu auch mal in die Details gucken,
denke ich. Ja, die Grafiken, die wir jetzt einblenden, die habe ich auch von Aktienguide herausgenommen. Aktienguide, ja, sehr gut. Machen wir auch natürlich einen Link drauf. Das ist halt, ich sage jetzt mal, wie extra ETF nur für Aktien. Und ja, deswegen.
Da werden Sie sich bestimmt freuen, das ist ja ein tolles Kompliment.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir sind ja bei uns im Portfolio-Tracker, kann man ja auch Aktien hinzufügen.
Könnt ihr
auch
Aktien machen, ne?
Genau, aber wir haben halt nicht so eine Detailtiefe und wir wollen uns halt eher mehr auf das Thema ETFs halt konzentrieren und deswegen. Ja, unterstützen wir Aktienguide auch und die unterstützen uns. Sie haben jetzt in den letzten Wochen ein paar Querverlängerungen gemacht und deswegen haben die, glaube ich, nichts dagegen, wenn wir da die Seite auch mit einblenden.
So, dann geht es natürlich darum, also bei Aktien muss man natürlich auch, wie gesagt, ich habe ja gesagt, das ist nicht wissenschaftlich begreifbar, da muss man viel Psychologie auch berücksichtigen und dazu gehört dem, dass die Aktie tatsächlich auch performt. Das nützt nichts, wenn die am Bahnhof stehen bleibt, also deswegen sind hier so Kursmomentumfaktoren drin. Das Unternehmen muss wachsen. Wer im Kapitalismus nicht wächst, macht auch irgendwas falsch. Ne? Und dann ist noch so ein Dämpfungsfaktor, den könnte man vielleicht sogar ein bisschen ausbauen. Dieses 3-Monats-Reversal, was ganz simplifiziert sagt, war das über 3 Monate jetzt der absolute Outperformer, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die einfach mal, dass der Motor kurzfristig ein bisschen überhitzt ist und dass die mal ein bisschen an die Bande muss. Ne? Ja, und in der Summe, wie gesagt, von den 13 Kriterien ergibt sich dann der Lebermann-Score.
Das heißt, du hast sozusagen für jedes Kriterium gibt es eine Zahl, das ist einmal der Fakt. Und je nachdem, dann gibt es wahrscheinlich zu jeder Zahl noch eine Bandbreite, richtig, wo du dann sagst, genau, okay, jetzt hat es minus einen Punkt,
genau,
gar keinen Punkt oder plus einen Punkt.
Genau, es gibt so absolute Schwellenwerte.
Und die Summe dieser ganzen Punkte sozusagen ist dann der Score, der im Bestfall ja dann, wenn alle jetzt 1 hätten, 13 wäre und im schlechtesten Fall minus 13.
Das, genau, also ich habe, glaube ich, noch nie eine Aktie gesehen mit 13 Punkten. Aktuell ist die beste, glaube ich, bei 8 oder 9 Punkten, ja.
Okay. Kann man dann sagen, dass, keine Ahnung, jede Aktie, die einen Score hat von, keine Ahnung, 5, super ist, für ein Investment geeignet ist? Oder ist es nicht so interpretierbar, sage ich jetzt mal?
Also im Buch habe ich geschrieben, dass man die großen Unternehmen, also Marktkapitalisierung über 5 Milliarden, gut, jetzt sind schon 15 Jahre vergangen, sagen wir mal über 7 oder 8 Milliarden, dass man da ab 4 Punkten im Kaufkriterium ist. Und bei den kleineren, weil je kleiner das Unternehmen ist, desto größer können halt Einzelereignisse hier Einfluss auf die Aktienperformance haben. Deswegen habe ich gesagt, da sollte man eher bei 7 oder bei 6 Punkten schauen. Der Aktienguide macht das farblich auch so. Man sieht dann, grün ist Kauf und gelb ist so Niemandsland oder nicht Niemandsland, gelb ist halten und grau ist eher vorsichtig sein. In der Praxis gibt es eben auch mal Verwerfungen, wie zum Beispiel in dem Corona-Crash. Mhm. Und das Wichtigste ist mir eigentlich, wenn Anleger das nutzen und sagen, ich habe zum Beispiel 20 Aktien in meinem Privatportfolio, immer gucken, dass der Durchschnittsscore möglichst hoch ist und dann von unten nach oben aussortieren, ne? Und unten eher verkaufen, also die mit den schlechten Punkten eher verkaufen und dann ist nicht so wichtig, ob die oberen jetzt 4, 5 oder 7 haben, aber wichtig ist halt, dass ich in der Summe immer von unten nach oben tausche. Ne?
Jetzt nehmen wir an, ich habe in meinem Portfolio eine Aktie. Wir haben ja auch so ein Beispiel noch, wenn man das ganz gut vergleichen kann, Samsung und Apple. Mhm. Aber jetzt nehmen wir mal an, ich hätte Apple im Bestand. Die haben nämlich momentan nur einen Score von 2. Also mhm. würde ich jetzt sagen, ja, also es wirkt nicht so gut, sage ich jetzt mal. Ja,
2 ist, man muss nicht verkaufen, aber man sollte auch nicht nachkaufen.
Genau. Ja. Mhm. Aber die waren vielleicht mal, sage ich mal, eine 5. Ja, was mache ich denn, wenn ich eine Aktie habe, die sozusagen, wo ich merke im Verlauf, die wird immer niedriger vom Score, solange der Kurs jetzt zum Beispiel noch nicht gefallen ist, also quasi, sagen wir mal, die Aktie ist gut gestiegen, dann fängt sie an, so eine Seitwärtsphase zu bekommen, mhm. gleichzeitig fangen an, die Scores so runterzugehen, ist aber eigentlich noch nicht ganz so schlimm, sage ich jetzt mal, muss ich die dann, oder sollte ich die dann verkaufen, oder soll ich noch abwarten, und wenn ja, ab wann soll ich dann verkaufen?
Na, wie gesagt, im Buch habe ich eigentlich schon geschrieben, bei ab 2 Punkten sollte man verkaufen.
Also schon dann.
Genau, aber es hängt immer so ein bisschen davon ab, was ist eben auch die, was ist die Auswahl, die ich habe. Und die Lehmann-Strategie ist ja, wie gesagt, ein Grundgerüst wie ein Sicherheitsnetz. Aber ein Sicherheitsnetz sagt ja noch lange nicht, in welche Richtung ich zum Beispiel schwimmen sollte oder sowas. Und wenn ich mich eben eingearbeitet habe in Apple und dann persönliche Überzeugung habe, dann gibt es ja noch andere Faktoren, die ich dann entsprechend überwache, ne? Mhm. Also insofern, das hängt jetzt einfach sehr von dem Anleger ab, ob der jetzt Apple verkaufen muss und dann sagen muss, ich tausche zum Beispiel in der Samsung oder nicht. Mhm. Wenn jetzt Apple aber unter Null fällt, das sind einfach dramatische Warnsignale. Und dann müsste ich eben für mich als Anleger hinterfragen, ob ich hier fundamental alles richtig gemacht mhm. habe. Ja.
Ja, ich meine, dadurch, dass ja auch Kursbewegungen mit drin sind, ja. dann ist ja auch schon, also dann, wenn die erste stark fällt wegen einer schlechten Zahl, dann sind die anderen wahrscheinlich noch vielleicht, also die wirken etwas kurzfristiger nach, weil vielleicht erst neue Zahlen kommen müssen. Oder könnte ja sein, dass eine Aktie einfach fällt stark, aber...
Also der Fall, den du skizziert hast, dass die Kursperformance noch okay ist, aber der Punktescore, der Levermann-Score langsam schlechter mhm. wird, der ist eigentlich der klassische Verkaufsfall. Mhm. Ne, weil wenn die Kursperformance kippt, fällt ja der Score auch. Mhm. Ne, das heißt, in deinem Beispiel ist ja die Verschlechterung aus anderen Sachen gekommen. Mhm. Also meinetwegen, ne, zum Beispiel Apple ist ja das beste Beispiel. Ne? Also fundamental... kriegt die hier 2 Pluspunkte von 3. Also das heißt, es ist ein gutes Unternehmen, überrascht ja auch nicht. Ne? Sehr hohe Margen, sehr tolle Eigenkapitalrendite. Aber es weiß eben jeder, ne? Die Bewertung ist sehr hoch und die Analystenmeinungen sind auch ausschließlich positiv. Gleichzeitig sieht man, dass die Analysten offensichtlich auch alles wissen, denn hier ist ja eine Faktor drin, Gewinnrevision. Also sind die Analysten dabei, ihre Gewinnschätzung anzuheben, und das sind sie offenbar nicht. Mhm. Also da ist einfach die Frage, ja gut, wir wissen offensichtlich alle, was Apple ist. Wo kommt jetzt noch das, wie man so schön sagt, das Upside her?
Ja, okay.
Ja.
Ja, und im Gegensatz dazu bei Samsung, ich war ganz überrascht, weil wir haben überlegt, was für ein Pärchen sozusagen macht Sinn.
Ja.
Und es war mir gar nicht bewusst, dass Samsung in den letzten 6 Monaten 118% Performance hatte. Ja. Apple im Vergleich minus 1. Weil Apple ist eine der Top-Aktien auch bei uns im Portfolio-Tracker, logischerweise.
Logischerweise, ja, klar.
Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, Samsung, das sollte man vielleicht nochmal machen. Aber ich kann mir vorstellen, dass Samsung fast keiner auf dem Radar hat. Oder weniger, auf jeden Fall.
Ja, und das ist halt überraschend. Ne? Also man sieht, Apple hat 2 Punkte, Samsung hat 6. So, das ist wirklich ein krasser Unterschied. Und der kommt eben, wie du gesagt hast, einerseits aus der Kursperformance, aber der kommt auch dadurch daher, dass die Aktie eben eine ganz andere Bewertung hat. Also ein Kursgewinnverhältnis von 8 aktuell gibt einen Pluspunkt, und von 15 über 15 Jahre ist 0, aber ist trotzdem für ein Unternehmen, was wächst, ein sehr, 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 sehr gutes KGV. Ne? Weil es ist ja das rückwirkend 5 Jahre, heißt ja, da sind ja die niedrigeren Gewinne der Vorjahre entsprechend im Schnitt drin. Ne? Ja, dafür ist ja die Levermann-Strategie da, dass man eben so ein bisschen diese Brille von sich nimmt. Ne? Wir sind alle begeistert von den Apple-Produkten, das hat so einen Nimbus. Aber das eine ist der Nimbus und das andere ist die Ökonomie. Und die Ökonomie sagt eben, es gibt mehr Gründe, Samsung zu kaufen, als Gründe, Apple zu kaufen, als Aktien. Mhm. Das ist nicht als Produkt, aber als Aktien.
Könnte ich jetzt auch zum Beispiel Apple mit, was weiß ich, Allianz vergleichen?
Ja.
Ist es dann vergleichbar? Weil es ist ja natürlich eine Versicherung, hat ja ein anderes Geschäft als jetzt ein...
Ja, sehr, sehr gute, werde ich auch oft gefragt. Also ich habe bewusst damals gesagt bei der DWS, ich hatte, wie gesagt, einen europäischen Nebenwertefonds und einen Deutschlandfonds, oder ich hatte 2 europäische Fonds, und da musste ich auch Allianz mit also dann in dem Fall nicht Apple, aber ich musste Allianz mit ASML vergleichen. Mhm. Oder ich musste einen finnischen Reifenhersteller vergleichen mit einer spanischen Bank zum Beispiel. Ne? Und da habe ich eben gesagt, du brauchst eine Strategie, gleiches Recht für alle. Mhm. Und das Schöne daran ist, das sieht man ja im Moment, ne? Also die Softwareunternehmen zum Beispiel hatten ja jahrelang sehr hohe Margen und sind dadurch auch mit sehr hohen Bewertungen am Aktienmarkt in Anführungszeichen belohnt worden. Aber es gibt eben keine Ewigkeit in der Börse und keine Ewigkeit in der Wirtschaft. Also jeder Wirtschaftszweig kann auch mal in Anführungszeichen ins Wanken geraten. Und jetzt, wo man hinterfragt, welche Softwareunternehmen denn von KI profitieren und welche darunter leiden, sagt dann die Börse zu Recht, naja, ist es denn jetzt noch angemessen, diesen Unternehmen diesen Bewertungsaufschlag zu gönnen? Und hat den Bewertungsaufschlag erstmal entzogen. Und das war eben sehr teuer. Und ein Levermann-Anleger konnte zum Beispiel SAP diesen Verfall, sage ich jetzt mal bewusst, tatsächlich vermeiden. Dem konnte der entgehen. Ne?
Und was hat da angeschlagen?
Was da angeschlagen hat?
SAP sozusagen, dass man...
da hat vor allen Dingen die hohe Bewertung angeschlagen. Und dann sieht SAP, wir können da mal reingucken, also SAP sieht auch von den Fundamentaldaten her jetzt gar nicht so attraktiv aus, ne? Also man sieht natürlich die hohe Marge, aber ich glaube, die haben halt eine sehr hohe Eigenkapitalquote, da ist die Eigenkapitalrendite nicht so hoch. Also die hohe Bewertung hat angeschlagen und eben auch, dass einfach alle die Aktie mochten, die Analysten waren einfach viel zu optimistisch. Und dann sah man die ersten Frühwarnzeichen schon vor dieser KI-Diskussion, dass die Aktie auf die Quartalszahlen relativ schlecht reagiert hat. Und das zeigte eben schon, irgendwie ist da eine Erwartung drin, die nicht mehr erfüllt werden kann. Und dann platzt so ein rosa-roter Schleier auch mal, ne? Und das ist dann sehr schmerzhaft, ne? Wie im wahren Leben, ne?
Ja. Gibt es denn so Aktien, die so du in deiner Erinnerung hast, die schon immer einen sehr guten Score haben?
Nee, gibt es tatsächlich nicht. Also das wechselt tatsächlich, ne? Also dafür ist ja die Levermann-Strategie auch gebaut. Also ich predige ja auch den Anlegern immer zu sagen, guckt euch die Studien an. Es gibt keine Aktien für die Ewigkeit. Es gibt auch keine Aktien für die Rente. Es gibt tatsächlich einige wenige Aktien, die lange Zeit schaffen, outzuperformen. Aber grundsätzlich lebt der Kapitalismus vom Wettbewerb und von Disruption. Und die Studien zeigen sehr klar, nach spätestens 10 Jahren ist die Outperformance in der Regel von allen Aktien vorbei. Das ist einfach so. Und dann muss man bereit sein, da auch zu wechseln. Und man sah das jetzt sehr schön zum Beispiel im letzten Herbst, dann fingen tatsächlich die Goldminenaktien an, sehr gut auszusehen. Und die Energieaktien zum Beispiel, die Ölaktien sahen schon vor dem Irankrieg richtig gut aus, so bitter das ist. Und ich meine, die Frage ist, die sich jeder hat natürlich stellen muss, wir haben ja auch persönliche Überzeugungen. Muss man jetzt in eine Ölaktie investieren, wenn man der Meinung ist, es gibt Klimawandel? Das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber wichtig ist halt, wie gesagt, ich sollte nicht ohne Sicherheitskäfig ins Haifischbecken. Ne?
Ja, ich finde das super spannend. Die Frage ist halt jetzt, ich darf das nicht mehr sagen, übrigens super spannend, weil hat er letztens einen Kommentar geschrieben. Wir finden alles spannend, spannend, spannend. Aber anscheinend habe ich sage anscheinend zu oft spannend.
Sie ist doch spannend.
Ja, ich finde sie auch interessant.
Ich sage jetzt. Aber weißt du, interessant ist ja, wie du gehst auf den und sagst dann, ja, sie war interessant.
Interessant, ja. Nee, das ist auch Glück. Also ich finde es, wie soll ich, lehrreich, ja. Genau. Und ich habe mich natürlich gefragt, und da haben wir in Frankfurt, da haben wir uns mal getroffen, auch auf dem Börsentag, könnte man sowas auch für einen ETF machen?
Also eigentlich ist das ja die offensichtlichste Anwendung der Levermann-Strategie. Bisher hat es noch keiner gemacht. Ihr auch nicht, soweit ich weiß.
Im Endeffekt müsste man für 1700 Aktien den Score berechnen und dann durchschnittlich.
Das ist ja die Herausforderung. Also ich habe jetzt selber mal versucht, das für mich mal so zu machen. Da gibt es natürlich einfach Datenlücken, ne? Also dann gibt es eben Aktien, die einfach schlichtweg nicht gecovert sind. Dann gibt es Aktien, die zum Beispiel der Aktienguide hat, aber wo nicht alle Datenfelder ausgefüllt sind. Also das ist dann auch keine faire Bewertung. Ja, also da sind so ein paar Datenhürden dazwischen und dann, ja, bräuchte es sicherlich auch jemanden, der das ein bisschen interpretiert, ne? Aber grundsätzlich, ja, ist das eigentlich eine logische Anwendung.
Könnte man, ja gut, das passt natürlich von der Art natürlich nicht, aber vielleicht könnte man ja für den ETF, für das Produkt an sich einen Score machen, aber das ist natürlich Quatsch, weil ich habe jetzt gerade gedacht, wie viel Geld in den ETF eingezahlt wird. Aber das ist ja, hat ja mit dem Markt gar nichts zu tun. Nee, deiner Strategie sowieso nicht. Aber es hat ja auch nichts mit der Qualität zu tun, weil wenn einer plötzlich investiert, ist er nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal. Wenn, dann müsste man ja den gesamten, also alle USA-ETFs zum Beispiel anschauen. Also fließt gerade Geld in den Markt sozusagen. So als ein Gedankenfehler. Wenn jetzt ein Aktienanleger, keine Ahnung, 10, 20 Aktien im Portfolio hat, dann sollte er sozusagen sich die Scores besorgen zu seinen Aktien und einfach darauf basierend dann ein Portfolio sozusagen mit überwachen.
Genau, also ich mache das so, du kannst hier beim Aktienguide, kannst du dir Portfolios anlegen und dann siehst du halt, wie die Punkte sind von deinen, von deinen Aktien. Da hast du dann auch, kannst du auch noch Zusatzkriterien machen und sagen, also ich bin jetzt zum Beispiel auch nicht mehr die Jüngste, dann möchte man auch ein bisschen mit Blick auf die Rente sagen, ein bisschen Dividendenrendite ist auch ganz schön, ne? Dann machst du halt dann irgendwie vielleicht noch so Zusatzkriterien und dann eben regelmäßig gucken. Wie gesagt, die beste Anwendung ist sicherlich zu gucken, wie ist mein Portfolio insgesamt. Also ich zeige auf dem Börsentag immer, wie würde ein Levermann DAX zum Beispiel aussehen. Ne? Der DAX hat im Moment ungefähr nach Markt, der ist ja nach Marktkapitalisierung gewichtet, der hat ungefähr einen Levermann-Score von minus 1. Und wenn ich aus den liquidesten deutschen Unternehmen einen Levermann-DAX nach der Levermann-Strategie bauen würde, dann kommen wir auf ungefähr plus 2. Also da sieht man eine erhebliche Differenz. Ne?
Also aus den 40 vom DAX oder?
Nee,
oder
da müsste man dann sagen.
Universum
genau, zahlen, also ja. dann nehme ich dann die 70 liquidesten.
Ne, aus ist dann MDAX, oder?
Da ist MDAX, ja, da sind auch noch ein paar einige, die aufgrund der, also liquideste war das falsche Wort, die nach Marktkapitalisierung größten. Also ich gucke jetzt da nicht auf Free Float, das ist ja nicht für den Privatanleger so wichtig, ja. Und dann kommen wir halt auf einen Durchschnittsscore von 2 und also wenn du siehst, die längste Levermann-Anwendung ist bei Wikifolio der Stefan Flug, der hat ein Wikifolio, das heißt Qualität, angelehnt an Susan Levermann. Das gibt es jetzt seit 2012, also was sind das, 14 Jahre. Der hat da 700% gemacht und der MDAX hat in der Zeit 150 gemacht und der DAX 250 oder so. Also da sieht man schon eine große Spanne. Allerdings die Wikifolio-Jungs oder Wikifolio-Trader, die Levermann-Trader, die fahren teilweise in heißen Reifen. Also die machen dann 10 Aktien da drin. Das würde ich einem Privatanleger nicht empfehlen, aber die scheinen das ganz gut im Griff zu haben. Mir persönlich wäre das so wenig.
Wollte ich nämlich auch gerade fragen, was ist dann aus deiner Sicht so ein sinnvoller, wenn man jetzt nur Aktien investiert, so eine sinnvolle Anzahl im Portfolio?
Ja, also 15 bis 20 sollte schon sein. Mehr muss es auch nicht sein. Aber 10, ja, also 10 ist halt, ne, dann fällt eine Aktie 10%, das merke ich dann halt schon im Portfolio. Ne?
Ich hatte letztens ein Gespräch mit Daniel Kanzler von Dr. Gerd Kommer, der meinte auch, dass man bei einer Einzelaktie vom Klumpenrisiko ja nicht mehr als so 5% haben sollte.
Das wäre
dann das genau. Mit den 20 Aktien. Ja. Aber ist es noch stemmbar? Also kann man das, oder andersrum ausgedrückt, wie viel Zeit muss man investieren, um wirklich ein pures Aktienportfolio mit 20 Aktien zu managen? Ich stelle mir das schon relativ aufwendig vor.
Du, also gute Frage. Ich denke mal, der realistischerweise, wenn die meisten sowieso ETFs haben,
das ist, bei uns schon, ja. Aber
und dann vielleicht noch so 5, 6 Aktien, wo sie sagen, hier, ich
erhöhe mir mein Klumpenrisiko.
Ich wohne in München, es muss BMW sein, ne? Also,
ja.
Nee, ich glaube, da geht es ja nicht nur um Klumpenrisiken, da geht es ja auch um persönliche Überzeugung. Und ich meine, ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber was mir bei ETFs halt so ein bisschen im Bauch quer liegt und auch bei den Wikifolio-Zertifikaten, ist halt die Sache mit den Stimmrechten. Faktisch verfallen die zum Teil oder werden dann eben, ne, dann sagt, die Leute wissen vielleicht gar nicht, dass sie eins haben, dann soll der ETF-Anbieter das machen. Die machen das dann halt
vielleicht in eigenen
mit wenig Herzblut, ja, vielleicht. Aber gut, manche machen es, manche machen es nicht. Mich stört vielleicht mehr der Aspekt, dass ich da einen Teil meiner Eigenverantwortung auslagere. Mich stört vielleicht weniger, wie da die ETF-Anbieter abstimmen, als dass ja der Privatanleger im Grunde genommen einen Teil der Eigenverantwortung auslagert. Und ich meine, wir leben heute in einer Zeit, wo viele mit so Verschwörungstheorien im Kopf rumlaufen. Und dann denke ich so, naja, du hast die Vorstellung, irgendeine geheime Elite regiert die Welt. Ja, aber bei deinem privaten Geld, ja,
gibst du die
Stimme. Gibst du der geheimen Elite, ja, wenn es diese gibt, und dann machst du nichts.
Ja, ich glaube, dass da ist wahrscheinlich bei einem klassischen Anleger, letztendlich geht es ja darum, sagen wir mal, Geld zu verdienen, um meinetwegen im Alter genug zu haben, ja, und dieser nächste Schritt, mache ich das wirklich, übe ich meine Stimmrechte zum Beispiel aus, der kommt da einfach, wird einfach komplett ausgeblendet, was nicht
Praxis
vorrangig sozusagen das Ziel ist, der
ja, in der Praxis ist das so, aber ich meine, das Leben zeigt doch, man sollte nicht, es gibt gutes Geld und es gibt schlechtes Geld, ne? Ich sollte nicht Geld damit verdienen, mit Dingen, die mir gleichzeitig mein eigenes Leben eigentlich ruinieren,
ja.
Also ich zeige auf den Börsentagen immer das Beispiel, ich habe ja auch für eine Klimaschutz-NGO gearbeitet und da haben wir eben Unternehmen nach Klimaschutz bewertet, da gab es auch Scores. Und die, sage ich mal, ungefähr 300 Aktien bei Aktienguide, die im Moment eine Kaufempfehlung von der Levermann-Strategie haben, kein Privatanleger braucht 300 Aktien. Wenn ich da noch ein Klimakriterium drauf packe, habe ich vielleicht sogar mehr Rendite, weil die haben nämlich auch top performt.
Aber irgendwelche Risiken halt vielleicht nicht, die dann in einer Krisenphase besonders zum Vorschein kommen.
Ja, und ich muss mir nicht vorwerfen, dass ich beigetragen habe dazu, dass die Erde wärmer wird und die Luftverschmutzung schlecht ist und ich nicht mehr im Café sitzen kann, weil sowas halt. Aber ich meine, muss halt jeder mit sich selber ausmachen. Aber die Möglichkeiten sind da und ich sage immer, es gibt 40.000 Aktien weltweit, in die man investieren kann. Es gibt sogar mehr ETFs als Aktien mittlerweile. Also es gibt keinen Grund, an der Börse auf seine Prinzipien zu verzichten, in Anführungszeichen nur fürs Geld.
Ja, klar, das ist ein guter Punkt. Ich meine, gerade auch bei den ETFs gibt es ja ganz viele ETFs mit Nachhaltigkeitsfilter, streng, weniger streng und so weiter.
Gibt's auch, ne? Kann man bei euch auch filtern, ne?
Ja, genau. Aber das Witzige ist, also wir kriegen oft Kommentare, also zum Beispiel hatte ich irgendwann mal, jetzt muss ich gerade überlegen, ich glaube, das war sogar der gerade Komma-ETF, da hatte ich ein Gespräch dazu, auch wie der funktioniert und die haben auch einen leichten ESG-Filter und sofort kriegst du dann Kommentare.
Natürlich, da ist plötzlich doch rein.
ESG, da bin ich raus. Nee, so, dass die viele wollen das gar nicht. I don't know why, ja, also wie gesagt, ich glaube, das Thema, da kann man hin und her philosophieren. Am Ende, so wie du es gesagt hast, das muss jeder für sich selbst entscheiden und das Angebot ist groß genug. Man kann es so oder so machen, ja. Bei uns kann man es filtern nach den ganzen Kriterien. Wir haben das nach, ich glaube, SRI,
kann man filtern,
ESG, dann noch Paris Aligned. Also da gibt es verschiedene Filter, wo ich dann mein Ergebnis dann nochmal positiv oder negativ, je nachdem, wie ich es haben will, filtern kann.
Ja, sehr schön.
Ja, ich meine, du hast vorhin schon so ein bisschen beantwortet, weil ich hatte immer noch eine Frage aufgeschrieben, da gibt es so Marktphasen, wo die besonders gut funktioniert. Also, aber letztendlich kommt es halt logischerweise auf die Kennzahlen drauf an, ne? Also.
Nee, die Frage ist aber berechtigt. Also jede Strategie hat ihre besonders guten Zeiten und vielleicht auch Zeiten, wo sie nicht funktionieren, ne? Also ich würde mal sagen, wenn sie in zwei Drittel der Zeit funktioniert und in ein Drittel nicht, dann ist es in der Gesamtsumme in der Regel immer noch eine Outperformance. Aber diese ein Drittel fühlen sich natürlich nicht so toll an. Also bei dem Wikifolio, was ich da erwähnt habe von dem Stefan Pflug, da sieht man sehr schön, 2022 war eine schwierigere Zeit für ihn. Der macht allerdings auch sehr viele Nebenwerte. Die performen natürlich im Bärenmarkt tendenziell schlechter als die Großen. Aber wie gesagt, über die 14 Jahre ist da eine krasse Performance und das ist ja nach Kosten. Also die sieht ja gar nicht so billig durch die Performance wie die Wikifolios. Also ja, ich denke, Bärenmärkte, die Petra Wolf, die da so einen Test laufen hat, seit 5 Jahren sagt das auch, sind nicht ganz so einfach für die Strategie. Und eben so One-Offs, ne? Also im Corona-Crash gibt es ja sehr irrationale, sehr schnelle Verwerfungen, wo dann vielleicht, sag ich mal, Schwellenwerte mal 3 Tage unterschritten werden und dann nächsten Tag.
Klar, wenn du da der Umschicht ist.
Also deswegen ist eben meine Empfehlung wirklich auch, einerseits ist natürlich, ich nutze den Aktienguide auch, weil dies einfach geil ist mit den automatisierten Scores. Aber immer mal wieder auch mal reingucken, woher kommt jetzt die Score-Veränderung? Ne? Ist das vielleicht nur so was Punktuelles? Ne? Oder zum Beispiel, was sicherlich noch eine Schwäche ist von der Levermann-Strategie, dass diese Fundamentaldaten, Eigenkapitalrendite, EBIT-Marge sich auf das letzte Geschäftsjahr beziehen. Und jetzt zum Beispiel sind wir gerade in der Phase, wo die neuen Zahlen vom letzten Geschäftsjahr rauskommen. Das heißt, es gibt jetzt einmal so einen großen
Update sozusagen und genau. Dann verändert sich es in der Phase dann etwas.
Aber die kommen eben nicht gleichzeitig. Also das heißt, dann vergleiche ich plötzlich eine Aktie mit 2025 und eine mit 2024. Ne? Also deswegen schon immer noch mal reingucken. Also die Zeit hat man ja auch. Ne?
Ja gut, aber ich meine, Tools sind ja dann gut, die einem helfen. Und
sehr, sehr, ja.
Sind diese Kennzahlen, sind die korrekt? Also weil da könnte ich mir auch vorstellen, also ich meine jetzt klar, eine Performance kann ich leicht berechnen, aber jetzt zum Beispiel eine Eigenkapitalrendite und solche Sachen, sind die schon korrekt? Also werden die von den Datenprovidern richtig geliefert? Oder?
Also nach meiner Beobachtung, die Fundamentaldaten werden relativ gut geliefert, die Performance-Daten auch. Wo es ein bisschen hakt, ist dann zum Beispiel dieses 3-Monats-Reversal, weil da hängt es auch davon ab, in welchen Index ich die Aktie einkategorisiere oder nicht. Und Analystenmeinung ist ein schwieriges Kriterium, weil da sind ja im Prinzip Personen involviert. Ne?
Das sieht man manchmal auf Webseiten, wo dann 15 zum Kauf empfehlen, 3 zum Verkaufen und so, daraus basiert das.
Darauf basiert das, ja. Also das sind die Faktoren, wo ich das Gefühl habe, da sind die Daten manchmal ein bisschen schwächer und auch die Reaktion auf Quartalszahlen, das greift der Aktienguide ziemlich gut ab. Aber da muss man natürlich genau hingucken, weil manche Aktien berichten morgens vor der Börse und manche berichten am Tag vorher abends, aber dann ist ja die Kursreaktion erst am nächsten Tag. Also das ist ja, ne, oder schlimm wird es halt, deswegen sage ich immer da nochmal im Detail selber reinschauen, schlimm wird es halt, wenn die Aktie 5 Tage vorher schon eine kleine Gewinnwarnung gebracht hat, dann ist zwar der offizielle Tag erst der zweite, aber die Markteinpreisung hat es schon vorher gegeben. Ne?
Ja, super.
Jetzt hast du nicht spannend gesagt, ich meine, super.
Jetzt, ja, genau, super, ja.
Ja, schön.
Ja, danke, dass du das so erläutert hast und erklärt hast. Den Link zu dem Wikifolio mache ich auch mal rein, am besten in die Videobeschreibung. Ja, da kann ich sehen, das mal anschauen. Und das Buch verlinken wir natürlich von dir. Wenn jetzt jemand sagt, oh, interessant, das kannte ich noch gar nicht, wie sollte der jetzt vorgehen?
Naja, idealerweise sollte er vielleicht das Buch lesen. Andererseits sind wir ja heute nicht mehr so, dass wir so Lust haben, 280 Seiten zu lesen. Ne? Also beim Aktienguide einfach mal nach den Scores stöbern. Da kann man auch, glaube ich, Topscorer umsonst, da muss man jetzt nicht gleich ein Abo machen, da kann man auch die Topscorer sich umsonst anschauen. Und dann einfach mal das eigene Portfolio vielleicht mal so ein bisschen matchen und gucken, komme ich denn im Schnitt auf einen Levermann-Score von, sagen wir mal, wenigstens 2. Also wie gesagt, dieser Levermann-DAX, wenn ich den gebaut hätte, dann der kommt ungefähr auf 2. Das ist also dann offensichtlich für ein Portfolio schon eine gute Brotzahl. Ne?
Hast du dir mal überlegt, einen ETF aufzulegen oder einen Index zu kreieren, der dann mit einem ETF?
Ja, ich habe tatsächlich über einen Index nachgedacht. Da müsste ich eben noch ein paar Sachen an der Levermann-Strategie, also Index darf sich ja nicht so oft ändern, ne?
Es muss nur regelbasiert sein, glaube ich.
Ja.
Also muss eine relativ gut, also das klingt für mich.
Aber ich möchte ja im Sommer Sommerferien machen.
Okay. Ja, nein, du musst es automatisieren. Nee, aber ich glaube, dass man das gut mit Regeln.
Der eignet sich eigentlich perfekt für
definieren. Das ist ja eh schon definiert und dann muss man halt nur hinten überlegen, ja, ab wann kommt was.
Also ich werde oft gefragt, aber ich denke, was mich persönlich noch so ein bisschen zurückhält, ich habe mich ja auch ein bisschen weiterentwickelt Richtung diesem Kontext gewaltfrei investieren. Also wenn, dann würde ich, glaube ich, ungern, sag mal so, ich schwanke ein bisschen zwischen, wird das ein reiner Levermann-ETF, weil ich meine, wenn die Leute das nachfragen, kann man es ihnen ja auch geben. Oder sage ich, dafür stehe ich heute nicht mehr. Ich stehe nicht mehr nur für die Levermann-Strategie, sondern da müssen auch
wenig Parameter,
genau, da muss irgendwas rein, was auch ein bisschen, ja, uns vor dieser maßlosen Gier auch bewahrt, der man leider am Finanzmarkt ja sehr schnell unterliegen kann und der ich auch unterliegen habe. Ne? Also.
Ja, also wir haben ja gute Kontakte zu Indexanbietern. Ja, ich kann dir mal was droppen lassen, wenn du möchtest. Ja. wir arbeiten auch gerade an einem Indexkonzept, aber eigentlich nur diese Indexidee, die passt sehr gut zu uns. Ja, und da habe ich ein bisschen Energie reingesteckt. Jetzt gucken wir gerade, ob wir da wirklich das hinbekommen. Und dann, ich will kein Produkt drauf machen, ich will nur den Index haben. Dann schauen wir mal. Und in dem Zusammenhang kann ich dir die Erfahrungen da berichten. Ja, und
bin vielleicht, jetzt bin ich gespannt.
Ja, jetzt habe ich die Latte hoch.
Das ist noch Glück auf jeden Fall.
Es ist noch nicht sicher, dass wir es machen, aber ich finde es irgendwie witzig, wenn wir das machen würden. Ja. Vielen Dank.
Sehr schön.
Ja, dann sehen wir uns morgen. Bist du ja am Börsentag. Das Video ist dann, also der Börsentag ist schon vorbei, wenn das Video erscheint, aber in der Videobeschreibung sind auf jeden Fall nochmal Informationen und die sieht man ansonsten ja eigentlich auf den ganzen Börsentagen. Ne?
Ja, auf einigen, ich auf allen, ja, genau. Ja. Ja, vielen Dank für die Einladung und die guten Fragen und auch ich nutze ja euer Portal auch. Also das ist wirklich, wie sie das weiterentwickelt habt, dass man auch in die Fonds ein bisschen und in die ETFs ein bisschen reinleuchten kann. Das ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich, dass man nicht da so einen blinden Korb kauft, auch wenn der Korb eben ja auch eine gewisse Sicherheit gibt, dass man ein bisschen mehr reinleuchten kann.
Ja, da sieht man halt auch als Überraschungen, ja. Also, weil es ist ja wirklich so, Grantiker, gerade wenn man dann so Themen, ETFs oder man sagt, ach, das ist ein tolles Thema oder ein toller ETF, da gehe ich jetzt mal rein, bei Dividenden-ETF oder wie auch immer, dann kriegt man relativ schnell dann doch ein Klumpenrisiko rein.
Das glaube ich.
Weil ja doch gerade die Themen ganz
sich
anders
das überschneiden.
Ja, ja, und das gerade bei ein bisschen komplexeren Portfolio, ein paar ETFs, passiert das sehr oft. Und wenn man dann noch das bei anderen verschiedenen Banken macht, dann wird es ja noch mal schwieriger, also das wirklich den Überblick zu bekommen. Das ist, glaube ich, ein guter Service. Susan, vielen Dank.
Danke dir.
Und ich werde das natürlich beobachten. Vielleicht kriegen wir das ja bei uns auch nochmal im Portfolio-Tracker. Da muss ich mal mit dem Aktienguide sprechen oder dann mit dir wahrscheinlich besser, weil du bist der Lizenzgeber sozusagen.
Ja. Gerne mit mir, ja.
Ja, sehr gut. Danke für deine Zeit und für die Erklärungen.
Ja, vielen Dank. Bis morgen.
Tschüss. So, das war das Gespräch mit Susan Levermann. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Du hast ja gehört im Gespräch, dass wir in der Videobeschreibung nochmal weitere Verlinkungen haben, auch zum Buch von Susan und natürlich auch nochmal zu dem angesprochenen Wikifolio. Bei uns auf Extra ETF siehst du übrigens auf den Aktienseiten so eine Übersicht bei einzelnen Aktien zu dem Levermann-Score, weil wir eine Kooperation mit Aktienguide haben. Also schau da am besten auch mal drauf und die Aktienprofile von Apple und Samsung packe ich dir natürlich auch in die Videobeschreibung. Dann hast du nochmal alle nötigen Informationen, um dich weiter zu informieren. Das war's hier auf dem Kanal von Extra ETF. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Musik.